Fünf Dinge auf einmal tun zu können, dafür gibt es einen Begriff, der in der Berufswelt sehr positiv besetzt ist. Multitasking. Wer dazu fähig ist, kann zum Beispiel, während er einen Apfel isst, im Internet nach einer Zugverbindung fahnden, nebenher ein Telefongespräch von seinem Kollegen verfolgen und gleichzeitig noch daran denken, was er seiner Tochter zum Geburtstag schenken könnte. Mit einem solchen Verhalten kann man durchaus eine Zeit lang erfolgreich sein. Allerdings bleibt dabei manches auf der Strecke. Sabine Lerner arbeitet in der Erwachsenenbildung. Die 39-Jährige spürte an sich eine zunehmende Gereiztheit. Und irgendwann war es einfach zu viel.
Ich bin mit Baden-Württemberg-Ticket und verschiedenen Regionalzügen musste ich zu einem Termin. Und wie ich es fast erwartet hatte, natürlich gab es Verspätungen. Ich habe einen Anschluss verpasst und habe mich dermaßen reingestresst, dass ich nicht mehr den Ausstieg gefunden habe. Und das war für mich so der Auslöser. Das war irgendwie ein bisschen wie das Tröpfchen, was das fast zum Überlaufen gebracht hat, wo ich gedacht habe, nee, so möchte ich nicht mehr funktionieren. Das tut mir nicht gut.
Viele Menschen teilen ähnliche Erfahrungen. Sie erleben, dass sie schon bei geringen Anlässen die Fassung verlieren, dass sie nach Auseinandersetzungen innerlich noch lange grollen und nicht aufhören können zu grübeln. Sie fühlen sich gehetzt, gestresst und so, als rausche das Leben an ihnen vorbei.
»Warum bist du eigentlich so gelassen?«, fragte der Schüler seinen Meister. Der Meister antwortete, »Wenn ich sitze, dann sitze ich. Wenn ich stehe, dann stehe ich. Und wenn ich laufe, dann laufe ich.« »Aber das tun doch alle«, sagte der Schüler darauf. »Eben nicht«, lautete die Antwort des Meisters. »Wenn ihr sitzt, dann steht ihr schon. Wenn ihr steht, dann lauft ihr schon. Und wenn ihr lauft, dann seid ihr schon am Ziel.«
Dieser Spruch zeigt nicht nur, wie schwierig es ist, ganz bei dem zu sein, was man tut, sondern auch, welche Auswirkungen es haben kann, wenn das gelingt. Gelassenheit.
Diese Art der Aufmerksamkeit macht uns die Tatsache bewusst, dass unser Leben aus einer Folge von Augenblicken besteht. Wenn wir in vielen dieser Augenblicke nicht völlig gegenwärtig sind, so übersehen wir nicht nur das, was in unserem Leben am wertvollsten ist, sondern wir erkennen auch nicht den Reichtum und die Tiefe unserer Möglichkeiten zu wachsen und uns zu verändern. Achtsamkeit ist eine einfache und zugleich hochwirksame Methode, uns wieder in den Fluss des Lebens zu integrieren, uns wieder mit unserer Weisheit und Vitalität in Berührung zu bringen.
Das Zitat stammt von dem Molekularbiologen Professor Jon Kabat-Zinn. Vor rund 25 Jahren hat er mit seinen Mitarbeitern an der Universität von Massachusetts ein neues Trainingsprogramm entwickelt, um Stress und Schmerzen abzubauen. Er nannte es Mindfulness-Based Stress Reduction, auf Deutsch Stressbewältigung durch Achtsamkeit. Dieses Programm wird inzwischen an über 250 Kliniken und Gesundheitszentren in den USA angewandt und ist wissenschaftlich anerkannt. Das Konzept der Achtsamkeit in der Therapie stößt in den letzten Jahren auch in Europa auf zunehmendes Interesse. Man kann schon fast von einem neuen Schlüsselbegriff in der Psychotherapie sprechen. Jon Kabat-Zinn hatte Erfahrung in buddhistischer Meditation. Aber es war ihm klar, dass viele Patienten mit einer irgendwie gearteten religiösen Praxis nichts anfangen könnten oder wollten, erklärt die Diplompsychologin Susanne Kersig, die nach dem Konzept von Kabat-Zinn arbeitet.
Sein Anliegen war und ist, diese Praxis aus dem Buddhismus rauszunehmen und den Menschen, die in Amerika durch die Maschen des Medizinsystems gefallen sind, also chronischen Schmerzpatienten, einfach chronischen Patienten, das zur Verfügung zu stellen. Also hatte man gesagt, das ist ein Programm for the hardest ones. Und interessant ist, dass wir auch hier die Erfahrung machen, dass diejenigen, die am meisten belastet sind, die schon von Pontius zu Pilatus gelaufen sind, von Arzt zu Arzt und keiner konnte helfen, am meisten profitieren von dem Kurs.
Susanne Kersig war eine der ersten, die das Achtsamkeitstraining nach Deutschland geholt und hier für seine Verbreitung und wissenschaftliche Erforschung gesorgt hat. Lange bevor sich die Begriffe Mindfulness und Achtsamkeit in der Psychologie etabliert hatten, hatte die Psychologin bereits angefangen zu meditieren. Zunächst nur für sich, dann aber nutzte sie die Erfahrung auch in ihrer Arbeit.
Das war, als ich hier in Freiburg in einer großen Krebsklinik gearbeitet habe. Da hatte ich eigentlich jeden Tag das Gefühl, dass ich das Beste, also das, was mir in meinem Leben am meisten geholfen hat, mit Schwierigkeiten umzugehen, dass ich das für mich behalte, nämlich die Meditation. So habe ich es dann eben einfach mal ausprobiert in der Klinik. Und es war wirklich so, wie ich mir das vorher gedacht hatte. Die konnten da unheimlich viel mit anfangen. Es hat ihnen geholfen, einfach mehr im Moment zu leben, nicht immer darüber nachzudenken, wie geht's weiter. Hat ihnen geholfen, mit den Ängsten besser umzugehen. Es war faszinierend zu sehen, dass manche das erste Mal seit Monaten für 10 Minuten schmerzfrei waren in der Meditation. Also die waren, haben das sehr dankbar aufgegriffen.
Du hörst jetzt eine 30-minütige Sitzmeditation. Am besten ist es, wenn du deine Aufmerksamkeit ganz auf den Moment gerichtet lässt und die Frage der Zeit ganz und gar loslässt.
Ganz wichtig neben solchen angeleiteten Übungen ist auch die sogenannte Alltagsmeditation. Hier geht es darum, das, was man gerade tut, aufmerksam und mit allen Sinnen wahrzunehmen. Das klingt banal, ist aber eine ausgesprochen schwierige Übung, wie jeder weiß, der es einmal über eine längere Zeit versucht hat. Denn normalerweise schießen uns 1000 Gedanken durch den Kopf, sobald wir irgendetwas tun, was nicht ohnehin unsere volle Konzentration erfordert. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Kursen von Susanne Kersig sollen deshalb mit ganz kleinen Dingen beginnen.
Da nehmen wir neutrale Situationen wie Duschen oder Zähneputzen und laden die Teilnehmer ein, solche Situationen mal ganz bewusst sich vorzuknöpfen. Eine Woche lang, immer wenn ich Zähne putze, wahrnehmen, wie stehe ich da, wie atme ich. Einfach mal die Aufmerksamkeit in die Gegenwart zurückbringen. Sie driftet dann auch ab in Gedanken, aber was ist anders, wenn ich mal versuche, einfach da zu bleiben?
Wer wie im Beispiel am Anfang der Sendung einen Apfel isst, aber außerdem im Internet surft und an den Geburtstag der Tochter denkt, der wird irgendwann den Apfelputzen in der Hand halten, ohne überhaupt gemerkt zu haben, was er gerade gegessen hat. Wie anders ist der Genuss, wenn man sich die Frucht genau anschaut, spürt, wie schwer sie ist, wie glatt und kühl sie sich anfühlt, den Widerstand der Schale beim ersten Biss wahrnimmt, spürt, wie der Saft beim Zubeißen spritzt und das Fruchtfleisch süß und säuerlich auf der Zunge zergeht.
Das ist die Essenz der Achtsamkeit. Das hervorzuholen, was bereits ist, anstatt sich vorzustellen, dass wir von irgendeiner äußeren Quelle gefüllt werden müssen, um ganz zu sein.
Das schreibt der Körpertherapeut Saki Santorelli, der mit Jon Kabat-Zinn zusammen Kurse in Achtsamkeit gibt. Doch Achtsamkeit bedeutet mehr als nur bewusst genießen zu lernen. Achtsamkeit hat auch nichts zu tun mit dem berühmt-berüchtigten »Pass doch besser auf«, mit dem Kinder ermahnt werden. Sie ist die Kunst, feine Unterschiede wahrzunehmen, kleinste Veränderungen zu erkennen und sich nicht auf Gewohnheiten und Vorurteile zu verlassen, sondern immer wieder neu hinzuschauen. Wie zentral Achtsamkeit für das Leben ist, wird deutlich, wenn man sich klar macht, was Unachtsamkeit bedeutet. Wer unachtsam ist, wird nicht merken, dass der Himmel voller Wolken hängt und deshalb keinen Regenschirm mitnehmen. Wer unachtsam ist, wird die Signale seines Körpers übersehen und vielleicht weit über seine Kraft arbeiten. Und auch die meisten Unfälle im Haushalt passieren, weil man mit den Gedanken nicht bei der Sache war. Solche Momente versuchen Fragebögen wie der Mindful Attention Awareness Scale zu erfassen, mit Punkten wie:
Ich verschütte und zerbreche oft Dinge, weil ich in Gedanken woanders bin. Ich vergesse Namen von Personen, kaum dass sie mir vorgestellt worden sind. Ich esse manchmal Süßigkeiten, ohne es zu merken.
Und so weiter und so fort. Wir alle erleben unendlich viele Situationen mehr oder minder nebenbei, weil sie Routine sind oder wir sie nicht für wichtig halten, weil wir gerade an etwas anderes denken, aufgeregt oder traurig sind, weil wir uns in Erinnerungen verlieren oder dabei sind, Pläne zu schmieden. Das ist zu einem gewissen Maß ganz normal. Die Frage ist nur, wie viel wir überhaupt noch bewusst erleben oder ob unsere Gedanken insgesamt viel mehr in der Vergangenheit oder Zukunft schweifen, als in der Gegenwart zu sein. Susanne Kersig.
Achtsamkeit ist die Fähigkeit unseres Bewusstseins, ganz im Moment zu sein, diesen Moment wahrzunehmen, so wie er ist, über alle Sinne und das auch zu akzeptieren, was wir erfahren.
Zu akzeptieren, was wir erfahren, es nicht zu bewerten. Dieser Satz macht zunächst stutzig und weckt den Widerspruchsgeist. Sollen wir etwa akzeptieren, wenn uns der Chef anbrüllt, die Hände in den Schoß legen, wenn wir sehen, dass jemand in der U-Bahn drangsaliert wird? Natürlich nicht, im Gegenteil. Durch Achtsamkeitsübungen werden wir überhaupt erst richtig wach für das, was um uns herum geschieht, und können dann umso entschiedener und klarer reagieren. Aber wir müssen nicht mehr zwangsläufig in die Luft gehen, wenn etwa jemand im Zug neben uns zu laut Walkman hört, wenn uns die Straßenbahn vor der Nase davongefahren ist oder wenn sich jemand beim Einkaufen vorgedrängt hat. Wir haben die Freiheit zu wählen. Wir haben die Wahl und können aus der Ruhe heraus reagieren. Das hat auch Sabine Lerner aus dem Achtsamkeitstraining für ihre Arbeit in der Erwachsenenbildung mitgenommen.
Das ist für mich auch ein Weg zu mehr Gelassenheit. Also ich merke das wirklich auch in der Arbeit, also wo ich auch immer wieder gestresst bin, genervt bin, dass mir das hilft. Also Abstand zu bekommen zu den Menschen, zu den Dingen, die passieren. Oft fand ich die Leute, die ich da unterrichte, mit denen ich zu tun habe, anstrengend. Es strengt mich auch an, aber ich kann es leichter loslassen. Ich gehe nicht mehr so rein. Ich muss mich nicht furchtbar echauffieren und das drei Kollegen erzählen, wie schrecklich die sind. Also ich tausche mich vielleicht schon aus, aber das sind die, die sind so, das ist meine Arbeit und morgen ist ein neuer Tag. Ich bin nicht mehr so kaputt und ich erlebe es wirklich so, dass ich meine Arbeit gelassener machen kann und auch gelassener durchs Leben gehen kann.
8 Wochen dauert das Achtsamkeitstraining. Die Kursteilnehmer treffen sich einen Abend in der Woche. Im Kurs wird Hintergrundwissen zur Stressentstehung sowie zur Stressbewältigung vermittelt. Und man übt dort verschiedene Techniken gemeinsam ein, die dann zu Hause täglich mit Hilfe von CDs praktiziert werden sollen. Es handelt sich dabei um 3 Grundübungen. Eine einführende Yoga-Übungsreihe, die bereits erwähnten Formen der Alltagsmeditation und Bodyscan, eine Körperwahrnehmungsübung. Unter Anleitung gehen die Kursteilnehmer im Sitzen oder Liegen ihren Körper im Geist von den Zehen bis zum Scheitel durch. Sie nehmen wahr, wie er sich in diesem Moment anfühlt, ohne zu versuchen, irgendetwas zu verändern. So gelingt es auch Menschen, denen das sonst sehr schwer fällt, sich zu konzentrieren und sich dabei immer mehr zu entspannen.
Bei der Körpermeditation wandern wir mit dem Gewahrsein langsam und sanft durch den Körper und versuchen dabei, uns in jedem einzelnen Moment bewusst zu sein, was wir erfahren und empfinden.
Achtsamkeit ist nichts, was man hat oder nicht hat. Es ist etwas, was man ganz allmählich immer mehr ins Leben integriert und was man ständig üben muss. Kalyani Dast fand vor allem die Übungen im Alltag hilfreich.
Also diese einfachen Schritte, dass man erstmal angefangen hat, aufmerksam die Zähne zu putzen, nicht 5 Sachen gleichzeitig zu machen und dann dieses zu steigern, dann die Gefühle zu beobachten, was ich am Anfang ja dachte, das funktioniert gar nicht, wie soll das gehen? Und inzwischen wird es auch ein bisschen automatisch, dass ich so in Situationen einfach mich spüre.
Bei mir ist es noch am ehesten beim Kochen, dann wenn ich Zucchini schneide oder Salat putze oder Dinge auch machen muss, die mir nicht so Freude machen, putzen oder sowas. Sonst denke ich dann halt, während ich das mache, schon wieder 1000 andere Dinge. Und in dem Moment fällt das weg und ich konzentriere mich aufs Tun und spüre mich. Ich kann im Moment eh nichts anders machen und dann ist es diese kleine Welt für den Moment. Und dadurch wird es entspannter.
Sabine Hohn-Neumann kam zum Achtsamkeitstraining, als es ihr körperlich immer schlechter ging. Die 45-Jährige leidet an einer Autoimmunerkrankung.
Ich bin mit der Diagnose überhaupt nicht zurechtgekommen und hatte so das Gefühl, mein ganzer Boden geht weg. Und habe dann jemand getroffen, der gesagt hat, probier es doch mal mit Meditieren. Und es hat mir in dieser Paniksituation, also es war nackte Panik, die ich da empfunden habe, hat mir das immer mal wieder so kleine Inseln von Ruhe gegeben, so dass ich dachte, okay, wenn alles zusammenbricht, aber da gibt es immer mal so einen kleinen Fleck, wo ich wieder so ein bisschen einen Halt bekomme für meinen Alltag und wie so eine, ja, Tankstelle ein bisschen ist.
Ihr Alltag ist sehr anstrengend. Sabine Hohn-Neumann erzieht ihre 3 Kinder alleine und arbeitet als Logopädin. Tag für Tag ist sie mit einem Berg von Aufgaben konfrontiert. Die Zeit für sich selbst ist knapp bemessen. Das Schwierigste aber, erzählt die 45-Jährige, ist die Angst, wie die Krankheit weiter verläuft. Denn das kann ihr keiner sagen. Hier helfen ihr die Achtsamkeitsübungen, nicht in Panik zu geraten und sich die Zukunft nicht in düsteren Farben auszumalen und darüber zu vergessen, was jetzt in diesem Moment ansteht.
Der eine Satz von Moment zu Moment, der hat sich so eingeprägt, der kommt immer wieder und der hilft mir oft. Also das, gerade wenn so Hektik wieder ist, von Moment zu Moment. Und ich dann so ausflippe irgendwann oder einen Ausbruch bekomme, stoppe ich vorher inzwischen und denke eben so langsam, eins kann ich jetzt nur machen und sage stopp, nachher, auch zu den Kindern mal, jetzt nicht, nachher. Schon, dass ich sage, also ich koche jetzt das eine und danach habe ich Zeit, dir zuzuhören. Oder erst du, dann du. So. Und wenn ich es konsequent mache, ist es erstaunlich, wie die Kinder da auch mitspielen. Anfangs hatte ich dann auch fest meine Nachmittagszeit. Da ist dann klar, Mama meditiert. Es wird zum Teil dann auch am Telefon gesagt. Und das geht dann eigentlich ganz gut.
Dass es gut tut, sich jeden Tag eine halbe Stunde Zeit für sich zu nehmen, leuchtet sofort ein. Aber was soll so gut daran sein, simple Alltagsverrichtungen wie Kartoffelschälen achtsam zu tun? Ist das nicht sogar Zeitverschwendung, weil man in der Zeit doch über viel Wichtigeres nachdenken könnte? Das wird Susanne Kersig auch schon mal gefragt.
Also was sich verändert ist, dass ich dann nicht so in Gedanken verloren bin. Und dadurch habe ich eigentlich mehr Energie. Wenn ich wahrnehme, was jetzt im Moment ist und mich nicht in Gedanken verliere, bin ich abends erfrischter. Und ich nehme insgesamt viel mehr wahr, Dinge, die mir vielleicht vorher selbstverständlich erschienen, zum Beispiel, dass ich mit der Hand automatisch zum Mund finde, erscheinen dann manchmal gar nicht mehr so selbstverständlich, fast wie so ein kleines Wunder, wieso weiß der Körper, wie das geht.
Wenn sich die Gedanken in der Zukunft oder in der Vergangenheit befinden, können wir nicht präsent sein, weder bei kleinen noch bei großen Ereignissen. Neu ist diese Erkenntnis nicht. Von dieser Übung der Achtsamkeit unserer Tage lässt sich ein Bogen schlagen zur stoischen Philosophie. In seinen Reflexionen schreibt Marc Aurel:
Bedenke oft die Schnelligkeit des Vorüberzugs und Entschwindens des Seienden und Geschehenden. Und das dir nahe unendliche Gähnen der Vergangenheit und der Zukunft, in dem alles verschwindet. Wie ist also nicht der ein Tor, der unter solchen Umständen sich aufbläht oder abplagt oder sich, wie bei etwas Dauerndem und auf die lange Zeit Quälendem, beklagt?
Achtsamkeit entsteht häufig da, wo man mit der Endlichkeit des Lebens konfrontiert ist. Durch eine schwere Krankheit zum Beispiel oder durch den Verlust eines geliebten Menschen. So sagt etwa Sabine Hohn-Neumann heute, dass sie in den Phasen ihrer Krankheit, in denen es ihr besonders schlecht geht, auch besonders bewusst lebt. Jeder einzelne Moment wird ihr dann kostbar.
Also das kann ja jeder Augenblick der letzte sein. Also jetzt bin ich da und jetzt und dafür kann ich danken und das finde ich eigentlich was sehr, sehr Schönes. Also bei mir ist es so, je schlechter es mir geht, desto leichter ist es eigentlich, für diese Momente achtsam zu sein. Ne? Wenn dann so der Alltag wiederkommt mit dem Trubel und auch die Kraft wieder wächst, dann ist die Herausforderung eine größere.
Für die dreifache Mutter ist es oft besonders stressig, wenn sie aus der Arbeit nach Hause kommt, kochen muss und dann von den Kindern mit deren Fragen und Anliegen bestürmt wird. Hinzu kommt oft, dass noch nichts von dem, was sie den Kindern aufgetragen hat, erledigt ist. Die Spülmaschine ist nicht ausgeräumt, das Zimmer nicht sauber gemacht, das Haustier nicht versorgt. Früher wäre sie dann in die Luft gegangen, erzählt sie. Und heute?
Ich glaube, ich gehe mehr in Distanz. Also ich habe gerade von meiner Tochter auch mal die Rückmeldung gekriegt. Mama, dir macht es ja gar nichts aus, wenn ich so jetzt jammer oder reagiere. Also ich glaube, ich gehe wie einen Schritt ein bisschen mehr zurück und versuche dann den anderen anzuschauen und zu sehen. Und manchmal hilft es mir dann auch, mehr zu differenzieren von meinen Vorstellungen, wie ich es jetzt gerne gehabt hätte, und dem, was jetzt wirklich ist.
Die eben beschriebene achtsame Distanz ist allerdings nicht zu verwechseln mit Desinteresse oder Gleichgültigkeit. Sie verschiebt nur den Fokus. Zuerst nimmt man lediglich wahr, was ist und was es auslöst, an Körperreaktionen, Gefühlen, Gedanken oder Sorgen. Dann erst überlegt man, ob sich etwas ändern lässt. Die Mutter kann ihren Kindern zum Beispiel dann in aller Ruhe sagen, dass sie ihre Aufgaben bitte in der nächsten Viertelstunde erledigen sollen. Anderes lässt sich nicht ändern. Ganz deutlich wird das bei Tod, Verlusten und Trennungen. Die kann man letztlich nur hinnehmen, mit allen damit verbundenen schwierigen Gefühlen, meint Susanne Kersig. Denn kaum etwas löst so viel Stress aus wie Hadern und Groll.
Stress entsteht, wenn zum Beispiel eine angenehme Situation, ein guter Arbeitsplatz verloren geht und wir daran festhalten, eine Ehe auseinandergeht und wir daran festhalten, entsteht Stress. Oder wenn wir Widerstand aufbauen gegen unangenehme Dinge, die wir nicht ändern können. Es wird plötzlich nebenan die Fabrik abgerissen, es wird von morgens bis abends laute Geräusche. Wenn ich mich noch darüber aufrege, entsteht Stress. Die Idee ist eben zu lernen, diese unvermeidlichen Stressoren auch zu akzeptieren, nicht noch innerlich Widerstand dagegen aufzubauen und sich damit noch mehr zu stressen. Und einfach, indem ich achtsam bin in so einer Situation, das ist etwas, was die Teilnehmer bei uns auch lernen, mitten in der Situation innezuhalten und wahrzunehmen, was passiert jetzt eigentlich gerade? Welche Gedanken habe ich? Ich habe vielleicht den Gedanken, ich muss alles richtig machen oder jeder soll mich lieben. Wie atme ich? Was fühle ich? Und nur dadurch, dass ich innehalte und das wahrnehme, habe ich ja eine Chance, irgendwas zu ändern, rauszukommen aus meinem ganz gewohnheitsmäßigen Verhalten, vielleicht noch hektischer zu werden oder es noch perfekter machen zu wollen. Also Achtsamkeit ist schon der Königsweg zur Stressbewältigung.
Ein Sportler, der nicht hochwachsam seinen Körper wahrnimmt, wird nie ein Spitzensportler werden. Die Bilder eines Künstlers, der sich auf sein Können verlässt, werden schnell ihren Zauber verlieren. Und wer die Aufregung vor dem Scheinwerferlicht nicht mehr spürt, wird keinen guten Auftritt haben. Das wissen Schauspieler und Musiker nur allzu gut. Meister in den unterschiedlichsten Disziplinen ruhen sich nicht auf dem aus, was sie mühelos beherrschen, sondern bleiben wach und achtsam. Studien der Universität Freiburg belegen, dass ein Achtsamkeitstraining bei verschiedenen chronischen Erkrankungen wie Schilddrüsenerkrankungen, chronischen Schmerzen, Krebs und Depressionen hilfreich sein kann. Positive Ergebnisse liegen auch bei Angst- und Panikattacken vor. Eine Untersuchung an Mitarbeitern eines Callcenters ergab, dass diese nach dem Achtsamkeitstraining weniger Krankheitstage hatten, weniger Medikamente brauchten und ihr Leben insgesamt als stressfreier und zufriedener beschrieben. Eine halbe Stunde am Tag sollte man sich schon Zeit nehmen für die Achtsamkeitsübungen, empfiehlt Susanne Kersig ihren Kursteilnehmerinnen. Sabine Hohn-Neumann, Kaljani Dast und Sabine Lerner haben es geschafft, die täglichen Übungen weitgehend in ihr Leben zu integrieren.
Was wirklich schön ist, ist, dass es relativ schnell zu spüren ist, dass es gut tut. Und bei mir war es so, ich habe dann gedacht, na gut, jeden Tag eine halbe Stunde Hausaufgabe, mach's brav. Und das war ganz schnell so ein Selbstläufer auch. Also, dass ich gar nicht mehr aus der Verpflichtung rausgehandelt habe, sondern weil ich es wollte, weil das mein Bonbon war oder so. Und das finde ich wiederum sehr, sehr schön.
Unter der Woche stehe ich sogar um 5 Uhr auf, um das unterzukriegen, weil ich weiß, wenn ich es dann nicht mache, mache ich es nicht mehr. Und am Wochenende gibt es nicht so einen festen Platz und da mache ich es oft nicht, obwohl ich mir was Gutes tun könnte.
Also was wirklich stark ist, dass ich nicht mehr so ein hektisches Leben führe, also innerlich und zeitlich nicht mehr das Gefühl habe, ich habe keine Zeit. Ich hatte ja immer, seit Jahren sage ich, ich habe nie Zeit. Auf einmal habe ich Zeit, obwohl ich ja jetzt noch eine halbe Stunde meditiere jeden Tag. Und trotzdem habe ich das Gefühl, ich habe Zeit.
Nicht nur die Frauen selbst meinen, dass sich etwas in ihrem Leben verändert hat, auch ihre Umwelt scheint etwas zu merken.
Meine kleine Tochter, also mit 9, als der Anfangskurs zu Ende war, hat sie gemeint, Mama, ich finde, du solltest das weitermachen, das tut dir gut, dann mach doch den gleichen Kurs nochmal. Also irgendwie kommt da schon was rüber, dass sich da was verändert.
Also mein Chef hat festgestellt, dass ich fröhlicher geworden bin, hat sich jetzt auch angemeldet.